Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
Also Multitasking geht gar nicht. Ich muss dann eine Entscheidung treffen. Was ist jetzt das Wichtige? Und ich kann nicht 3 Sachen gleichzeitig machen. Das geht nicht. Was ist jetzt wichtig? Und dann mache ich das, was zuerst dran ist, zuerst. Und die anderen Sachen warten dann. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, das, was uns häufig dazu bringt, auszurasten.
Hi und schön, dass du da bist hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Alle 2 Wochen geht es hier um eure Fragen, natürlich nicht ohne Elke Schicke, der Diplompsychologin und systemischen Therapeutin unseres und eures Vertrauens. Guten Morgen, liebe Elke.
Na Christine, soll ich mal sagen, was du gerade zu mir gesagt hast? Darf ich das laut wiederholen?
Weiß ich nicht, was
du hast gesagt. Du hast recht.
Ach so, ja. Ich sag das so, ach echt, Elke.
Nee, da freue ich mich immer noch drüber. Also,
ich finde, du hast sehr, sehr häufig recht.
Kannst du das mal mit meinem Mann üben, den Satz?
Ah, okay.
Kannst du den mal besuchen, sagen wir üben jetzt mal einen sehr wichtigen Satz.
Also es ist mir in meinem Freundeskreis eher schon peinlich, wie oft ich sage, also Elke sagt immer, du zitierst meine Oma, ich zitiere dich.
Ich zitiere deine Oma, genau.
Siehst du mal. Meine Oma war eine sehr kluge Frau.
Ich habe da wirklich schon so Tränen gelacht, ohne deine Oma zu kennen.
So, komm, Top 3 meiner Oma, wir müssen sie nochmal in die Welt bringen.
Mein Liebstes ist Folgendes. Lieber einen Freund verloren, als eine Pointe verpasst.
So, ja, so hat sie auch gelebt. Meine Oma war so richtig, die war auch derbe, die hat immer gesagt, also meine Oma lebt nicht mehr, aber meine Oma hat immer gesagt, Mensch, Stine, mit dir kann man wenigstens Hochdeutsch sprechen. Und mit Hochdeutsch meinte sie, die hat auch so Sachen gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das so wiederholen darf hier im Podcast, aber sie hat gesagt, ich, ein Pflegefall, den ganzen Tag Bitte und Danke sagen, leck mich am Arsch, da bin ich raus. Fand sie nicht gut. Sie hat aber auch immer gesagt, dass wenn man Geld verliert, also wenn mein Auto wurde abgeschleppt, ich hatte 250 Euro verloren oder sogar mehr, ich weiß nicht mehr. Und dann hat sie gesagt, pass auf, wenn du Geld verlierst, dann kaufst du dir davon, dass du dich nicht ärgerst, weil sonst hast du nämlich dein Geld und deine Laune verloren.
Genau, so billig kauft man sich Gelassenheit.
So billig ist es. So habe ich aber, glaube ich, eh schon mal erzählt. Egal, also Gelassenheit, gutes Thema, gutes Stichwort. Darum geht es nämlich heute. Ich habe die kürzeste eure Frage-Mail aller Zeiten mitgebracht, Elke.
Oh, darf ich die vorlesen?
Ja, du darfst.
Hallo.
Schön ist auch, Elke, wir sagen es, es steht Hallo Elke. Ich bin doch einfach gar nicht gefragt.
Aber sie schreiben ja oft doch Hallo Christine. Wir sind unkränkbar, ihr dürft Christine schreiben.
Absolut.
Elke, Krestelke.
Das war nur lustig, aber ist doch schön, dass du jetzt vorliest.
Wir nehmen alles.
Hallo Elke.
Also, ich liebe das. Was macht man nur, wenn einem das Blech wegfliegt?
Ja, du sagst das immer so, ne?
Da fliegt einem doch das Blech weg.
Ich kenne das auch nur von dir.
Nein, es gibt doch dieses Lied aus den 80ern.
Ja, da habe ich ja noch nicht gelebt.
Ach so, gut. Ach Gott, da hatte ich ja schon 5 Kinder in den 70ern. Nee. Also, Also was macht man, wenn einem das Blech wegfliegt? Ist ja klar, will keiner. Und ich entschuldige mich auch, wenn es passiert, aber es ist so schwierig, sich über so schwierige Situationen auszutauschen mit anderen Eltern. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass das was ist, was viele Eltern beschäftigt. Was ist ein guter Umgang? PS, ich höre eure Fragenfolgen sehr gerne und konnte schon viel mitnehmen. Liebe Grüße. Eine Mama. Sie fragt für eine Freundin.
Ja, ich kenne das natürlich auch überhaupt nicht.
Dass einem das Blech wegfliegt?
Nein,
ach,
doch.
Hör auf, ey.
Ja.
In welchen Situationen nicht?
Ich glaube, es gibt diese Mamas, die sich sehr gut im Griff haben und diese Papas, die wollen wir nicht vergessen. Ich bin nicht so eine, du auch nicht, ne?
Um Gottes Willen. Was macht man, wenn einem das Blech wegfliegt?
Also erstmal vielleicht für Leute, die uns noch nicht so lange hören, das Blech wegfliegen ist, wenn einem die Nerven durchgehen, wenn man die Dezibel etwas überschreitet, die vielleicht angemessen wären für den Moment und so weiter.
Also da sage ich jetzt mal als Psychologin, Prävention ist besser als Aktion. Prävention ist besser als Aktion.
Was heißt das denn? Ach so, sich schon mal schützen, bevor es passiert, oder?
Genau.
Wie?
Also effektive und gute Grenzsetzung und effektive und gute Klärung von Familienregeln sind natürlich der Schlüsselfaktor dafür, dass einem das verdammte Blech nicht wegfliegt. Es tut es dann doch.
Ja.
Ja, das ist erstens völlig normal, zweitens total sympathisch und drittens.
Ja, für die Kinder vielleicht nicht so, aber
doch,
ja.
Für die Kinder auch.
Ja.
Ja, na klar. Wer will schon mit Heiligen zusammenwohnen?
Ja, stimmt.
In den Kirchen ist es sehr leer. Also, es ist auch für die Kinder gut, weil uns das ganze Leben aus verschiedenen Gründen das Blech wegfliegt und irgendwo müssen sie sich ja abgucken, wie es funktioniert und irgendwo müssen sie auch üben, was man dann tut. Und wenn man das nie mitbekommen hat und auch nie sieht, wie sich eine Erwachsene wieder vom Boden kratzt und zusammensammelt, dann können sie es nicht lernen und nicht abgucken. Und es fehlt ihnen auch ein erhebliches Übungsfeld für Stressresistenz.
Ja.
Um das einfach zu halten, diese Folge, wir reden nicht von Gewalt, wir reden nicht von Misshandlung und wir reden auch nicht von Herabwürdigung. Ja, sondern ich verstehe, unter mir fliegt das Blech weg. Ich bin amtlich ausgerastet und habe die Fassung verloren.
Mhm.
So, das, um das, weil sonst kommen wir durcheinander.
Ja, ist natürlich schwierig, wo fängt Gewalt an? Es gibt sicherlich Leute, die
das
sagen,
das kann ich dir sagen, wo Gewalt anfängt.
3 Dezibel zu viel sind schon Gewalt.
Ja, ich kann dir sagen, wo Gewalt anfängt. Mhm. Gewalt fängt bei der Intention an.
Aha.
Und bei der Intention, ich will dich herabwürdigen und ich will dir Schmerzen zufügen und ich will dich spüren lassen, dass du gegen mich nicht ankommst.
Okay. Mhm.
Und jetzt sage ich mal, das kann sein, dass wenn einem das Blech wegfliegt, die Kinder einen gehörigen Schrecken kriegen und das auch zu laut ist. Und das ist sicherlich eine Grenzüberschreitung und idealerweise passiert uns das nicht, außer dass wir eben nur mal Menschen sind. Aber Gewalt, glaube ich, hat diesen Aspekt von Absicht.
Mhm.
Genau. Und ich würde jetzt mal sagen, wir rasten nicht absichtlich aus.
Nee, obwohl es stimmt nicht. Mhm. Ich bin auch manchmal so, dass letztens bin ich absichtlich ausgerastet, um meinem Kind einen Schrecken einzujagen. Der hat nämlich an einem kochenden Kochtopf rumgeeiert und hat total rumgehampelt. Und das war eine ganz, ganz gefährliche Situation. In dem Moment, in dem ich das mitbekommen habe, war die Situation auch schon fast wieder vorbei. Ich bin erschrocken, aber ich habe mich extra nicht gezügelt, weil ich die Eskalationsstufe von das darf nie wieder passieren, klar machen wollte. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber, aber davon reden wir ja gerade gar nicht.
Gut.
Genau, aber um den Unterschied, na klar gibt es da Übergänge und.
Ja.
Aber damit wir einmal wissen, wovon wir reden.
Mhm.
Als Begriffsbestimmung. Ja.
Ja.
Also was ist
mir? Definiere.
Richtig. Was ist mir, fliegt das Blech weg? Ich hatte mich nicht im Griff.
Mhm.
Genau. So. Und es tut mir leid und wir alle wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Gut. So, jetzt hat sie gesagt, ja, ich weiß, man soll sich entschuldigen, hat sie geschrieben. Jetzt war die Mail so kurz und wir können sie nicht auswählen.
Ich entschuldige mich auch, hat sie geschrieben. Ja, ist ja klar, will keiner und ich entschuldige mich auch, wenn es passiert. Aber es ist so schwierig, sich über so schwierige Situationen auszutauschen mit anderen Eltern.
Also danach hilft ja nur nichts, ne? Wenn mir das Blech weggeflogen ist, muss ich es halt, manchmal muss ich relativ weit gehen, um es wiederzufinden. Dann muss ich es nehmen, säubern und wieder ordentlich in den Backofen einsetzen.
So, und wie geht das jetzt?
Na, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das meint, weil außer entschuldigen kann ich jetzt nichts machen.
Weiß ich nicht.
Naja, jetzt eine Entschuldigung, das ist ja der Trick an Entschuldigungen, der funktioniert ja nur, wenn ich eine Handlungsanpassung vornehme.
Mhm.
Wenn ich immer wieder über dieselbe Sache ausraste, dann müsste man sich schon Gedanken machen. Einstein hat mal so schön gesagt, immer dasselbe tun und auf ein anderes Ergebnis hoffen, ist die Definition von Wahnsinn.
Mhm.
Und in meinem Hochmut gebe ich Einstein da recht.
Ja, wobei es ja schon immer auch ähnliche Dinge sind, die ja, einen so überspannen.
Ja, dann darf man sich doch Gedanken machen. Was hindert mich, es generell abzustellen oder eine andere Haltung dazu zu gewinnen? Mhm. Aber jetzt mal zu, was macht man? Also erstmal mich sammeln, wahlweise das Blech einsammeln, das Kind aufsuchen und nicht nur zu sagen, das tut mir leid, sondern vielleicht auch zu klären, was ist uns da gerade passiert?
Mhm.
Also welches Warnsignal hast du nicht gehört, Bumbanelli? Welches Warnsignal habe ich nicht gehört? Und wo besteht zwischen uns so viel Unklarheit, dass das passiert ist?
Mhm.
Ich finde das recht hilfreich. Ich bin mal richtig ausgerastet im Auto, weil ich weiß auch gar nicht mehr warum. Und als ich fertig war, sagte meine Tochter so lapidar zu meinem Sohn, mach dir nichts draus, ich glaube, die ist müde.
Aber das ist ein echt relevanter Punkt,
ja.
dass man oft als Eltern, jetzt ist es natürlich, ich habe kein Baby mehr zu Hause, deswegen kann ich so lapidar sagen, wenn man halt nicht darauf achtet, ob man genug geschlafen hat, gegessen hat, getrunken hat. Das ist ja alles sowas, was das ganze Nervensystem in so eine Alarmsituation bringt. Ne? Hier ist Wüste, es gibt offensichtlich nichts zu trinken, die muss schon seit 2 Stunden auf Toilette und außerdem hat die keinen Schlaf bekommen. Da ist man ja in einem Stresszustand, da hat man ja als Familie kaum eine Chance, durch einen herausfordernden Tag zu kommen, ohne Blech wegfliegen.
Naja, aber ich glaube, also weißt du, das sind ja Lebensunfälle, die passieren einem und wenn wir sie nicht nutzen, um etwas draus zu lernen, dann ist es tatsächlich verschwendete Lebenskraft. Mhm. Und wenn wir sie nutzen und sagen, hör mal, das ist eine Situation, die will uns etwas oder die kann uns etwas sagen über dich, mich und uns, dann kann man dann echt Nutzen ausziehen. Ich glaube, so eine Entschuldigung oder Aufarbeitung finden die Kinder gut und können die auch gut wegstecken. Und es bedeutet auch, sich gegenseitig besser kennenlernen und besser einschätzen können. Und wenn meine Tochter sagt, mach dir mal nichts draus, die ist müde, bedeutet das ja auch, ich kenne meine Mutter, ich kann das einschätzen. Es ist ja auch nicht das erste Mal passiert offensichtlich, sonst wüsste sie es ja nicht, ne? Und ich weiß, was ich mir davon zu Herzen nehme und was nicht. Ich finde es, ich liebe das, wenn man Kinder fragt und sagt, und was hat deine Mutter gesagt? Weiß ich nicht, die hat gemeckert. Das ist.
Auf dem Ohr haben die keine Verständnisfrequenz oft, ne?
Nee, genau. Die hat einfach irgendwas gemeckert, ist gar nicht bis an mich rangekommen.
Hm.
Das ist ja, also ich als Erwachsene nenne das ja, bla, bla. Irgendwas wird sie gesagt haben, kriegt sich auch wieder ein, so schlimm war es nicht, ich mache nächstes Mal genau dasselbe wieder. Genau. Und das ist ja vielleicht auch eine Frage an Respekt sich selbst gegenüber. Wie ernst nehme ich eigentlich, dass ich ausgerastet bin? Welche Informationen habe ich vorher nicht ordentlich platziert? Und was treibt mich eigentlich dazu, mich so zu verausgaben?
Ja.
Welchen Sklavenmeister habe ich da im Ohr, dem ich folge?
Ich muss gerade so lachen, weil wir ja gerade auch über Stress geredet haben.
Mhm.
Welcher Teil von mir will diesen Stress, war die Frage, die wir uns gestellt haben. Ja.
Naja, es ist ja häufig, ich glaube, die meisten Eltern rasten aus, weil sie versuchen, perfekt zu sein und es genau richtig zu machen und wirklich sich das Bein ausreißen. Die Torte ist selbst gebacken, die Geschenke sind selbst gebastelt, der Boden ist gewienert, das Essen ist bio, handgemacht und mit den Füßen gestampft.
Mhm.
Und dann reicht es am Ende doch nicht. Dann meckert doch irgendwer oder dann sind die Kinder doch undankbar oder weiß der Geier. Mhm. Und dann fühlt sich das ja so wahnsinnig ungerecht und entwürdigend und kränkend und gemein an, dass man nicht zurückbekommt, wofür man sich beide Beine ausgerissen hat. Ich glaube, das ist häufig der Punkt, wo wir durchdrehen.
Mhm.
Ich habe es doch schon 10-mal gesagt. Also diese Hilflosigkeit, immer und immer wieder das Beste aus sich rauszuholen für die verdammte Brut. Und man kriegt nichts zurück dafür.
Hatten wir schon mal über diesen Rummel, ne, dass du gesagt hast, so man gibt einfach so viel Geld aus und am Ende sind die noch undankbar, weil sie kein Kuscheltier noch an dem und dem Automaten bekommen haben. Die Frage ist ja, warum man sich so verausgabt, ja? Dass man irgendwann dann, also das ist schon so, Das wird wie so ganz dünner Nudelteig, der halt ganz schnell reißt, so, ne, den man so immer weiter plattgewalzt hat. Und ich glaube halt, dass man ganz, ganz oft Dinge tut, die nicht so sinnvoll sind. Also ich habe ja nun 4 Kinder und man lernt das so ein bisschen. Also wenn ich drüber nachdenke, was ich mir beim ersten Kind auch noch teilweise für Arbeit mit Dingen gemacht habe, die bei den Kindern niemals angekommen sind als Qualität. Das muss man ja auch mal sagen. Interessiert die das, ob ich, also... Naja, schlechtes Beispiel, da geht es ja dann auch um Zucker und so, aber ob ich jetzt, sage ich mal, eine Fertig-Deim-Torte oder so dahin gepackt habe oder ob ich jetzt gebacken habe nochmal oder so, ne? Also es ist, die Kinder interessiert es am allerwenigsten. Das ist dann mein eigener Anspruch, den ich manchmal habe.
Na, ich glaube, also ich widerspreche dir. Mhm. Also ich widerspreche dir insofern, als dass ich glaube, dass den Kindern tatsächlich wurscht ist, ob das eine Fertig-Torte ist oder nicht. Und trotzdem merken die ja etwas an Haltung, was sich transportiert, ja. Nämlich du für mich. Und das kommt natürlich an. Ist es hingeschlottert oder ist es, hat sich da jemand um mich bemüht? Und trotzdem ist es ja immer eine Frage der Dosierung. Wie viel müssen wir uns denn bemühen?
Und wo ich das wegnehme. Also wenn ich das mache, wie du immer so schön sagst, aus der Güte meines Herzens, mit meiner Zeit, die ich nun mal zur Verfügung habe und so weiter, dann ist es ja total schön, wenn ich die Piratentorte backe. Ja, voll schön. Aber die andere Seite ist ja, nehme ich das von der Zeit, in der ich dir in Ruhe ein Bilderbuch vorgelesen hätte, an der ich mit dir nochmal den Tag durchgegangen bin, oder nehme ich das von meinen Nerven, sodass ich dich dann im nächsten Moment anschreie, dann würde ich sagen, passt die Waage nicht mehr. Woher nehme ich eigentlich die Energie für die Dinge, die ich für dich tue? Und ich finde, das muss man immer abwägen im Sinne des Kindes und im Sinne der eigenen Fürsorge für sich.
An Fertigpizza sterben die Kinder nicht, an Mangel an Zuneigung durchaus.
Naja, Fertigpizza muss es ja nicht sein, aber ich weiß, was ich meine. Ja.
So. Ich frage mich gerade, ob wir an der Mail der Mutter vorbeisprechen, weil wir doch bei der Prävention sind.
Aha.
Und die finde ich wichtig, ja, aber ich frage mich nur gerade, ob ihre Frage dahin geht. Was mache ich danach?
Aber guck mal, lass uns doch mal die Timeline nehmen. Also kurz davor waren wir jetzt schon. Also wir sollten auf unsere Selbstfürsorge achten, vielleicht nicht so viel mehr geben, als wir haben und so weiter. So, jetzt sind wir an dem Punkt. Jetzt merken wir, okay, dieser Reiz kommt. Ich merke, ich werde total gereizt. Was können wir jetzt tun? Wir gehen einmal mal in der Timeline einmal durch und überlegen an jedem Punkt, was könnte man jetzt tun, wenn wir den überschritten haben.
Soll ich dir meinen Liebling sagen? Hm? Ich weiß nicht, ob die Mikros das aushalten.
Ja.
Aber mein Liebling kurz vor Ausrasten, um nicht auszurasten, ist. Und ich sage dir, aus mehreren Gründen ist das gut. Also da können wir ein Buch drüber schreiben, warum das gut ist.
Ich ahne sie schon, weil ich musste gerade ein bisschen lachen. Das heißt, es bringt ein bisschen Humor rein. Es macht aber auch deutlich hier dieses Gefühl, ich bin hier kurz vorm Ausrasten. Mhm. Für den anderen, für sich selbst aber auch, was wieder Raum zwischen Reiz und Reaktion bringt und so. Also es hat ja ganz viele Aspekte.
Es hat vor allem etwas total Entlastendes für meinen eigenen Körper. Mhm. Also in so eine was Tiefes, Graulendes, Grummelndes zu kommen. Es aktiviert uns tief unten im Bauch. Mhm. Also der Ärger, den wir haben, der ist ja eigentlich im Hals und im Brustbereich und so kurz vor den Ohren. Da sitzt es ja, dass wir denken, gleich schrei ich los, ne?
Ja.
Und in dieses tiefe Grummeln zu kommen, löst oben die Spannung und bringt uns zurück in das Gefühl, was will ich eigentlich? Und man fühlt sich für gewöhnlich, wenn man das macht, mach mal mit mir 1, 2, 3, man fühlt sich total stark.
Ja.
Genau, also ich komme zurück und ich fühle mich wieder stark.
Ja.
Und es ist für Kinder was ganz Beeindruckendes zu merken, oh, alles klar. Und die fühlen sich dann nämlich nicht ausgemeckert, sondern geweckt. Von hoppla, wow, okay, da kommt der Löwenpapa, da kommt die Löwenmama um die Ecke. Und da stehen sie jetzt. Und also du siehst das bei Kindern, die Augen gehen auf, die Haltung geht hoch. Und die Frage ist, huch, was ist los? Denn zumeist, wir hatten das ja neulich von den depperten Männern, ne? Zumeist kriegen die ja gar nicht mit. Also ich bin ja nicht im direkten Konflikt mit meinem Kind und mir fliegt das Blech weg, sondern die Kinder machen irgendeinen Schrampel vor sich hin und merken gar nicht, was los ist. Also ich fühle mich stark, es ist ein deutlicher Reiz. Die Kinder kommen in Kontakt, merken mich und können dann reagieren.
Ja.
Ich habe den größten Teil meines Ärgernisses, meiner Hilflosigkeit, was auch immer das Gefühl ist, abgegrollt.
Ja.
Ja? Und es ist wie so eine Zäsur. Und von hier aus können wir nochmal sprechen. Und von hier aus, wo jetzt der Moment der Aufmerksamkeit da ist, kann ich nochmal sehr deutlich sagen, ich will.
Ja.
Nun ist der Punkt erreicht. Hiernach kommt nur noch Schreien.
Ja. Und was wäre denn so eine Zäsur? Würdest du dann, also tatsächlich mache ich dann oft, dass ich sage, so, wenn ihr jetzt hier so rumtobt, wenn ihr jetzt hier, weiß ich nicht, alle Decken, alle Kissen im Wohnzimmer sind jetzt schon für irgendwelche Höhlen und so weiter. Ich möchte, dass ihr jetzt sofort aufräumt und dann bitte draußen weiterspielt. Schaffe ich gerade nicht, will ich gerade nicht. Findest du das eine gute Lösung oder hast du noch andere? Also ich bringe oft Raum zwischen mich und die Kinder, um, also gerade wenn ich nicht weggehen kann. Ne? Es geht ja manchmal, wenn du kleinere Kinder hast, kannst du dann ja nicht weg und so weiter. Wenn ich weggehen kann, super, gehe ich. Wenn ich nicht kann, dann sage ich Raum zwischen uns und die Situation. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
Also ich habe gerade gesagt, bist du irre, weil das, was du gerade angefordert hast, eine sehr lange Reaktion ist. Wenn du sagst, es sieht hier aus wie Hulle und ich kann jetzt nicht mehr, dann wäre zu sagen, Tür auf, Kind raus, Spiel und aufräumen können wir, wenn ich mich beruhigt habe, wenn ihr euch ausgeschrien habt. Ich würde das Aufräumen erfordert dann ja nochmal von allen Seiten Disziplin. Ich würde es eher kurz und knapp gestalten, damit du möglichst schnell wieder Zeit zum Durchatmen hast.
Ja, es kommt immer drauf an, was man gerade braucht. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich drehe gleich durch, weil es ist so chaotisch jetzt hier nur noch um mich rum und das nervt mich schon, dann sehe ich ihn lieber beim Aufräumen zu, als beim Rausgehen. Aber es gibt auch das andere.
Okay, ja. Es geht ja aber immer, also dieses kurz vor knapp ist ja immer der dreuende Kontrollverlust.
Ja.
Genau. Und insofern alles, was mich möglichst schnell wieder befähigt.
Ja.
Und das können manchmal so bekloppte Sachen sein, wie ich wasche jetzt hier die 5 Tassen ab. Das kann ich. Das kriege ich hin. Das ist eine Tätigkeit, die kann ich. Darin finde ich mich wieder. Okay. Oder es ist nur tief atmen. Oder es ist, ich, keine Ahnung, gehe einmal in den Keller. Ich lege mich einmal unter eine Decke. Ich gehe einmal Hände kalt waschen. Was auch. Also alles, was Platz schaffen. Also man darf da nicht so hart mit sich ins Gericht gehen. Das sind alles Dinge, die gut klappen, so ich denn noch in der Eigenwahrnehmung bin. Das Blech wegfliegen hat ja viel damit zu tun, dass mir die Kontrolle und die Eigenwahrnehmung abhanden gekommen ist und ich praktisch viel zu lange gewartet habe und dass dieses Gefühl jetzt schon meine Ohren und mein Gesicht erreicht hat.
Ja.
Und es dann unkontrolliert aus meinem Mund plumpst.
Ja.
Also insofern das Händewaschen, das geht alles noch, wenn ihr euch vorstellt wie ein Fahrstuhl und sagt, euer Beckenboden, da wo eure Kraft und Seele hängt, auch bei den Männern, die haben auch einen Beckenboden, da gehört ihr eigentlich hin. Ja, ihr seid noch handlungsfähig, sage ich mal, bis in den Brustbereich. Der Brustbereich ist schon der, wo wir so aufgeregt sind. Und ich empfehle immer, sich vorzustellen, ihr seid ein Stehaufmännchen. Die haben ihren Schwerpunkt sehr tief. Und gegen die kickst du gegen und zack, stehen sie wieder. Kickst du nochmal gegen, zack, stehen sie wieder. Das ist, weil der Schwerpunkt tief ist. Wenn der Schwerpunkt,
das ist der Idealzustand.
Richtig. Ja. Wenn der Schwerpunkt zu weit oben ist, dann kippen wir sehr schnell.
Man wird so flatterig dann auch im Brustbereich.
Ja, genau. Man wird so flatterig. Man wird so ein bisschen heiß. Häufig kann man, geht einem die Grammatik auf Flöten, darum die Fäkalsprache.
Ja.
Also psychologisch gesehen ist es ja so, dass... Ja, aber ist ja so.
Ja, das ist so schlimm, wenn man dann, oh, und ich will und überhaupt. Und dann merkt man, dass man über seine Wörter fällt und dann geht einem ja noch mehr die Kontrolle verloren.
Genau.
Und dann wird man richtig sauer.
Das hat was damit zu tun, dass wir ja in Stress geraten. Unsere ganze zivilisatorische Fähigkeit, die sitzt hinter der Stirn im Frontallappen. Ne? Und traurigerweise ist das der Erste, der seine Arbeit einstellt, wenn wir im Stress sind.
Ja, okay.
Der sagt zuallererst, ganz ehrlich, leg dich doch gehackt, da sitzt leider auch unsere ganze sprachliche Eloquenz. Das ist, haben wir dann leider nicht mehr.
Ja, das siehst du ja auch im Gesicht. Ne? Wir haben früher immer, wenn meine Mutter so, wenn der das Blech weggeflogen ist, dann hat sie immer angefangen, mit den Augen ganz schnell zu klimpern.
Ja.
Und dann haben wir mal gesagt, sie hat gekniepst.
Ja, genau.
Und das ist noch heute, wenn meine Schwester und ich telefonieren und wir sagen so, oh, okay, und wie hat Mama reagiert? Sie hat gekniepst.
Ja.
Wissen wir schon. Da war es im Gesichtbereich.
Bei meiner Grundschullehrerin, die hatte einen etwas dicklichen Hals. Der wurde der Hals immer ganz rot und die Falten am Hals blieben aber weiß. Der hatte diesen gestreiften Hals, meine Freundin und ich haben uns immer...
Da wusstest du Bescheid.
Wir haben uns weggeschmissen, wenn sie damit angefangen hat, weil das so lustig aussah.
Das hat sich ja nicht, war nicht zuträglich.
Ja, wir
oder?
Wurden ja nicht geschimpft. Wir saßen.
Ach so.
Die anderen wurden geschimpft. Ach, wir haben nur gekackert.
Natürlich.
Das war ganz beliebt. Auf jeden Fall so. Also vorne, das Frontalhirn hört auf zu arbeiten.
Ja.
Und was anspringt, ist im Prinzip unser Krokodilgehirn. Mhm. Und genauso verhalten wir uns, ja.
Mhm. Das ist mini-klein, ne? Das ist so dieses...
Das Reptiliengehirn, ja. Wir verhalten uns genau so. Wir schnappen nur noch, wir beißen zu und dann rollen wir unser Opfer unterm Wasser im Kreis rum. So. Also, insofern, diese sich 5 Minuten Zeit nehmen, raus, und das geht, solange wir noch in der Brust sitzen.
Ja.
Ab irgendwann ist das Programm gar nicht mehr willentlich stoppbar, weil das, was uns kontrolliert, ausgeschaltet ist.
Ja.
Das soll jetzt kein Freifahrtschein sein, aber um sich mal selbst zu verstehen, warum es so wichtig ist, wirklich früh, schnell, zügig und vorhersehbar zu reagieren.
Ja.
Genau. Wenn dann da oben das Frontalhirn aus ist, müssen wir ein bisschen warten. Ist das
Frontalhirn? Dann sind wir beim Reptiliengehirn.
Ja,
ne?
Genau.
Da habe ich mal eine Frage, ne? Weil ich bin ja oft auch in Schulen unterwegs mit meinem Buch zum Thema Angst. Und da habe ich mir natürlich vorher ganz, ganz viel Wissen angeeignet drüber. Und dann rede ich immer mit den Kindern über das Reptiliengehirn, weil Angst ist ja auch genau dort.
Genau.
Und da ist ja dann die Frage. Und ich sage den Kindern immer, dass das Reptiliengehirn diese Sprache halt nicht beherrscht, die wir beherrschen. Das heißt, mit diesem, du brauchst keine Angst haben und
bla,
so weiter, bla, bla. Das geht ja gar nicht an dich ran. Das heißt, du musst jetzt nicht ausrasten, selbst wenn wir uns das selbst sagen, funktioniert in dem Moment ja nicht mehr. Aber das Reptiliengehirn spricht ja eine einfache Sprache. So habe ich das gelernt und ich frag jetzt mal gerade, ob das auch in dem Fall gilt. Atmen. Also wenn ich langsam atme, dann würde das Reptiliengehirn ja sagen, okay, wir sind gar nicht mehr im Gefahrenmodus, weil wenn der Säbelzahntiger vor dir stehen würde, würdest du ja nicht mehr langsam atmen. Hilft das?
Absolut.
Okay, also atmen, sage ich denen immer. Und tatsächlich habe ich gelernt, dass wenn das Reptiliengehirn so richtig in Gefahr ist, ne, oder in diesem Gefahrenmodus, dass es hilft, sich selbst ein bisschen zu kneten. Also
ja.
am Arm oder so, ne? Ich sag denen immer, dass sie wie so kleine Postboten im Hirn haben. Das sind diese Stresshormone, die dann in den ganzen Körper flitzen und überall sagen, Achtung, wir sind total unter Stress, alles in Gefahrenmodus. Und ich sag denen immer, sie können Post zurückschreiben, indem sie einmal sich die Haut so kneten und damit dem Gehirn sozusagen als Information zurückgeben, es ist alles gut, wir sind gar nicht in Gefahr, alles ist entspannt. Und das würde auch funktionieren in so einer Stresssituation. Also ja, könnte ich auch mal meinen Arm kneten.
Angst ist ja nichts anderes als Stress.
Ja.
Oder andersrum, Stress ist die Bezeichnung für alle Gefühle, die uns übermäßig anstrengen.
Ja.
Genau, also funktioniert total, aber funktioniert kurz danach und kurz davor.
Aha.
Der Moment, wo es macht und das Blech fliegt.
Ja, hilft gar nichts.
In dem Moment hilft gar nichts. In dem Moment hilft nur kurz abwarten,
ja.
Hören, wie es scheppernd landet. Und dann kannst du ja genau tun, was du so eben sehr fachmännisch beschrieben hast. Postboten zurückschicken und
Kinderfachmännisch.
Naja, aber es ist ja total fachmännisch.
Mhm.
Also, du es so oder so nennst, das Prinzip ist ja dasselbe.
Ja.
So, aber dieser Moment, wo wir ausklinken, den können wir versuchen zu verhindern, den können wir danach reparieren, aber in dem Moment können wir gar nichts tun.
Aber dazu habe ich noch eine Frage, weil wir ja doch konform handeln mit unseren Werten in dem Moment. Also Beispiel...
Nein.
Warte, lass mich ausreden. Also ich sag mal, unsere Großeltern haben da noch zugehauen. Das machen wir nicht mehr. Ich würde meine Kinder niemals hauen. Also sicherlich gibt es Eltern, die das tun, aber trotzdem handle ich in dem Moment, sage ich mal, noch konform zu meinen Werten, dass wir nicht körperlich gewalttätig werden zum Beispiel.
Ich widerspreche dir mal und sage, das ist schön, also nicht, dass du deine Kinder gehauen hättest, aber das ist ja das Vertrackte daran, dass wenn wir ausrasten, das ist ein Ausraster, dass wir dann, und das ist danach auch manchmal so schwer, dass wir dann manchmal Sachen sagen, wir denken, wo kam das denn her?
Okay.
Was habe ich denn davon? Was war das denn? Und dann geht es ja mal mit einher zu sagen, ja, jetzt hast du dein wahres Wesen gezeigt. Ich habe nicht mein wahres Wesen gezeigt. Ich habe gezeigt, was ich nicht bin, was ich nur bin, wenn nichts mehr richtig im Kopf verhakt ist.
Mhm.
Das hast du gesehen.
Ja.
Nicht außerhalb von dem, wer ich bin.
Ich finde, dass dieser Rat, den man immer bekommt zum Thema Schreibabys, ne, lieber, wenn man merkt, dass, ne, dass dieses Gefühl eben den Brustbereich verlässt in Richtung Hals, lieber einmal Baby schreiend hinlegen ins Gitterbettchen ins sichere und 2 Minuten den Raum verlassen und atmen und dann wieder da sein, als in so eine Situation zu kommen, in der einem das Blech wegfliegt. Also das fängt ja wirklich schon im Babyalter an, dass sowas passieren kann,
ja.
Wenn man völlig drüber ist. Das vielleicht auch zu enttabuisieren mal und zu sagen, ich glaube, dass Eltern von herausfordernden Babys fast alle den Moment kennen, in dem man denkt, oh krass, ich kann, also es passiert was Körperliches mit mir. Und ich glaube, dieser Tipp, dann das Baby wegzulegen, der gilt ja auch in jedem Alter. Das gilt auch noch mit einem Teenie. Dass wenn ich merke, dass ich hier gefährlich für die Psyche, für den Körper, für was auch immer werde, wenn ich zur Gefahr werde, weil ich so gestresst werde, dann muss ich mich mal kurz rausziehen. Mhm. Muss. Das ist eigentlich meine Pflicht.
Ja, jetzt sage ich mal klugschiederig, weit davor.
Ja.
Also idealerweise üben wir als Eltern, sobald das Gefühl den Magen verlässt und Richtung Brust geht, ist schon nicht in Ordnung. Und zwar ist nicht in Ordnung, seid ihr schlechte Eltern, sondern spätestens da. Nicht zu warten, bis es im Hals ist, weil dann ist der Sprung weg aus meinem Gehirn mini.
Aber jetzt kenne ich eine Menge Eltern, die wahrscheinlich sagen würden, aber ich entscheide mich ja nicht dafür, dass weitergemacht wird. Ich sage ja deutlich, ja, das reicht nicht. Und so weiter.
Ja, bla bla.
So. Aber wenn ich jetzt sage ich mal...
Nee, das ist aber dieses Reden hilft nicht bei Kindern. Brauchst du nicht sagen, wenn du nicht ins Handeln kommst, dann...
schon. Aber du hast doch manchmal so Situationen, in denen du, das ist ja dieser Kontrollverlust, ne? Du hast ein Baby, du hast ein Kleinkind, das Baby soll schlafen, das Kleinkind macht Lärm, das Baby wacht schon wieder auf, du bist aber mit den Nerven am Ende. Was tust du?
Frauen können so gut multitasking. Nee, also multitasking geht gar nicht. Ich muss dann eine Entscheidung treffen. Was ist jetzt das Wichtige? Und ich kann nicht drei Sachen gleichzeitig machen. Das geht nicht. Was ist jetzt wichtig? Und dann mache ich das, was zuerst dran ist, zuerst. Und die anderen Sachen warten dann. Ich muss eine Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, das, was uns häufig dazu bringt, auszurasten. Wir treffen keine Entscheidung, sondern versuchen, vielen Herrschaften gleichzeitig gerecht zu werden, anstatt zu sagen, ich kann nur eine Sache zur Zeit. Mhm. Und die eine Sache, die jetzt wichtig ist und die ich handhaben kann, ist dies, das bedeutet, die anderen Dinge warten und sind jetzt nicht dran.
Okay. Und nehmen wir einmal die Situation, weil ich die ganz bezeichnend finde für, ich verliere die Kontrolle und ich kann eigentlich nichts mehr tun. Ich habe mein Baby in der Trage. Das Baby ist völlig überreizt. Es muss dringend schlafen. Es findet nicht in die Ruhe. Schläft vielleicht nur in der Trage ein. So, dann habe ich ein Dreijähriges, was auch überreizt ist, hat einen langen Kita-Tag hinter sich, ist völlig fertig, schmeißt sich auf den Boden, schreit nur noch. Jetzt bin ich dazwischen und ich merke, das Gefühl geht mir in den Hals. Was kann ich in diesem Moment tun? Ich habe so ein Patt-Gefühl, weißt du? Was sagst du mir?
Ich sage, gut, Baby in den Kinderwagen, Dreijährigen nehmen. In der Reihenfolge.
Kinderwagen schreien lassen.
Das Baby, du kannst das Baby nicht beruhigen, wenn der Dreijährige schreit. Das ist unmöglich.
Ja.
Genau. Du kommst nicht runter, solange der Dreijährige schreit. Auch nicht möglich. Ja. Also, das Baby muss dann jetzt leider warten. Du findest zurück und Kontrolle, wenn du den Dreijährigen schnappst und sagst, so, was brauchst du, was machen wir jetzt hier? In dem Moment, wo du den runterkriegst, falls du ihn, also ich denke jetzt gerade an eine Straße, ne? Dann erst der Dreijährige, wahrscheinlich bist du dann auch ein bisschen beruhigt, dann das Baby, dann du. Wenn du zu Hause bist, dann würde ich den Dreijährigen platzieren, das Baby platzieren und erstmal Hände waschen gehen. Durchatmen, gucken so, okay, was mache ich jetzt? Was kann ich tun? Also, wenn du geatmet hast und merkst, die Energie ist wieder deutlich weiter unten ankommen. Und zwar nicht nur von, okay, jetzt kann ich weiter, sondern deutlich weiter unten. Denn sonst stürzt du aus dem Badezimmer raus und bist direkt im nächsten Drama drin. So, also da, wo du denkst, okay, von mir aus verdrückt man Mama auch ein paar Tränchen. Das ist ja im Leben manchmal so. Genau. Dann kann man, und das ist auch für nach dem weggeflogenen Blech, man darf Selbstmitgefühl an den Tag legen. Und man darf sagen, so ein Scheiß. Das war jetzt echt eine 6. Und leider ist jetzt gerade im Elternhimmel ein Steinchen aus deinem Brett gefallen. So ein Scheiß.
Da liegt unter meinem Elternbrett ein Kieselhäufchen.
Mein Gott. So, und man darf ruhig lieb mit sich sein, sagen, was, mein Gott, Elke, ey, scheiße. Echt richtig scheiße. So, dann darf man sich ein bisschen die linke Wange kuscheln, sich ein bisschen die rechte Wange kuscheln und sagen, ich glaube, das kriegen wir wieder hin. Denn diese Familie ist ja von Liebe getragen. Und Liebe trägt ein paar Ausraster im Leben. Ne? So. Ob nach dem Blech oder während draußen die beiden Gören schreien, dann kann man rausgehen.
Okay.
Und mit dem Gefühl kann ich dem Dreijährigen begegnen und sagen, bei uns ist gerade richtig die Kacke am Dampfen, Herzelein. Es stinkt zum Himmel. So, jetzt komm mal her. Gucken wir uns mal an, wie wir das hier in den Griff kriegen. Und wenn Herzelein ein bisschen beruhigt ist, wahrscheinlich hat sich nebenbei auch das Babylein ein bisschen beruhigt, weil es sich atmosphärisch ausbreitet. Aber für gewöhnlich ist es so, deine Stärke steigt mit dem Selbstmitgefühl, deine Kompetenz steigt, wenn du den Dreijährigen beruhigt hast. Mhm. Und mit der Kompetenz kommst du auch zurück zum Baby und sagst, okay. Und jetzt
dich kriegen wir jetzt auch noch hin.
Und dich jetzt auch noch. Aber ja. Ich glaube, wir kommen ganz häufig jetzt in das Gefühl, alles gleichzeitig hervorragend hinkriegen zu müssen. Und die Gleichzeitigkeit ist genau das, über das, was wir stolpern. Und ich sag mal jetzt mal, das geht mal an alle Eltern, die an Multitasking glauben. Wir stolpern ja für gewöhnlich nicht über unsere Schwächen. Ich behaupte immer, unsere Schwächen kennen wir ganz genau. Den weiche ich aus. Ja. Wir stolpern für gewöhnlich über unsere Stärken. Über das, was wir richtig gut machen und dann leider Gottes häufig übertreiben. Und in der Übertreibung glitschen wir aus und liegen in dem ganzen Mist. Und das ist genau das, was Eltern passiert, wenn ihnen das Blech wegfliegt. Sie sind hier super lieb, sind da voll geduldig, sie sind hier mega kreativ und da drücken sie ein Auge zu und hier nehmen sie sich nicht so wichtig und da muss noch dies und jenes, bis es irgendwann zu viel ist von dem, was wir können. Und deswegen ist manchmal weniger von dem, was wir hervorragend können, viel leichter zu handhaben. So.
Ja. Unsere Timeline müssen wir noch zu Ende bringen. Also wir hatten jetzt Prävention, kurz bevor uns das Blech wegfliegt. Jetzt ist es uns weggeflogen.
Das Gute ist, es fliegt nicht lang. Also wenn
es
du
fliegt
mal,
nicht lang, ja. Wie lange fliegt es?
Ich will mal sagen, wir können ja mal allen Eltern empfehlen, so ein Ofenblech zu nehmen. Und ich ahne, dass die Väter sagen, ja, komm ich mal ganz schön weit mit, das glaube ich. Wahrscheinlich kommt ihr auch viel weiter als eure Frauen. Aber nichtsdestotrotz fliegt es nicht besonders lang. Und das ist das Schöne an dem Höhepunkt des Ausrastens. Mhm. Der dauert nicht ewig.
Wie lange ist das? Gibt es da so eine Zeit?
Ja, irgendwas zwischen 3 und 10 Sekunden.
Aha. Und dann habe ich wieder lang. Die Kontrolle.
Na, zumindest der Höhepunkt überschritten. Sagen wir mal okay. So. Also kurz davor geht uns die Kontrolle ja schon flöten. Mhm. Also du hast das Blech in der Hand, du holst aus.
Ja.
Ja. Das dauert ja ein bisschen, dann zielst du, einige zielen, dann zielst du und dann lässt du los. Und die Zeit, die du loslässt, bis es landet,
das da kannst
ist,
du nichts.
Das ist der Punkt, wo man sagt, okay, cool. Und dann landet das Teil. Mama dreht es sich ja noch so ein bisschen über den Rasen, ne? Schlittert und glitscht und kommt dann zum Halt. Und da kannst du dich wieder ergreifen. Aber es sind nur 3 bis 10 Sekunden.
Ja.
Es ist gar nicht so wahnsinnig lang. Es gibt eine ganz relativ bekannte Psychologin, die sagt immer so schön, einmal auf die Hupe drücken. Das ist der Ausraster. Dann auf der Hupe bleiben, den Leuten die Vorfahrt nehmen, sie beschimpfen, mit der Faust schütteln. Das ist keine Reaktion mehr, das ist Entscheidung.
Ja.
Genau.
Das wäre dann sowas wie, du warst am Herd und ich möchte auch, dass dir ganz klar ist, dass das nie wieder passiert.
Naja, aber also das, ich finde, das kann man bei sich selber ganz gut beobachten. Mhm. Ab wo höre ich wieder, was ich sage?
Ja, ja, ja.
Genau. Manchmal, dieser Ausraster ist ja einer, wo ich ahne noch, was ich gesagt habe. Ich weiß es vielleicht auch noch. Und Mama halt es so im Inneren nach. Mhm. Und dann kommt man ja im Schimpfen wieder an den Punkt, wo man sich selber wieder begleitet.
Wo man so in Präsenz wieder ist, ne? Ja.
Ja, genau. Also sich auch wieder merkt. Mhm. Und dann auch merkt, Alter, was mache ich da eigentlich gerade? Und da darf man abbiegen.
Ja.
Und ich glaube, häufig biegen Leute dann nicht mehr ab, sondern haben sich dann, ich sag mal, eingepupst. Und dann lassen sie mal schön den ganzen Ärger letzten 50 Wochen raus. Und da ist Und das ist eigentlich der interessante Punkt, zu sagen, okay, der Ausraster kann ja passieren, aber muss ich dann die Schussfahrt noch nehmen? Oder darf ich dann abbiegen und sagen, okay, gut, stopp.
Das ist ganz spannend. Meine Mutter hat dann immer 50 Sachen aufgezählt. Und außerdem hast du gestern und das noch und du könntest dein Zimmer mal und so, ne? Und das hat ja gezeigt, dass sie sonst immer sehr ruhig, also sie war übergeduldig und hat diese ganzen Sachen nicht angesprochen. Und dann ist es einmal wie so ein Vulkanausbruch. Da hatte sich so viel angesammelt an Dingen, die sie runtergeschluckt hatte und wo sie nicht gesagt hat, hör zu, das stört mich, das mag ich nicht. Und dann ist es rausgebrodelt. Aber du kannst ja als Kind keine 50 Sachen aufnehmen, das geht ja nicht. Aber
das, was die Kinder dann machen. Und was hat sie gesagt? Gemeckert.
Gemeckert. So, aber das hat meine Mutter super reflektiert, das wusste sie auch. Ne? Und das ist auch was, über das kannst du super mit ihr jetzt reden, dass sie sagt, mach das nicht, sag, wenn dich was stört, weil sonst bist du dieser Vulkan, der meckert. Und das finde ich echt auch nochmal einen guten Hinweis. Man darf nicht immer so sammeln und denken, das, was du eben gesagt hast, das, was man gut kann, vielleicht auch Dinge mal runterschlucken, fünfe gerade sein lassen und so gelassen bleiben. Wenn du das immer machst, dann wird es irgendwann so ein riesiger Vulkansee, ne? Dann wird es richtig übel.
Ja, wenn man wirklich gelassen ist, ist ja gut. Aber ich glaube, ja, weil wie es in Familie so ist, ich glaube, wir sind selten wirklich gelassen, sondern viele von uns führen heimlich Buch. Ja. Und dann kommt die Abrechnung. Und die Abrechnung kommt dann nicht, wenn ich sage, weißt du was, Kind, ehrlich gesagt, bin ich fertig mit Anschreiben, du müsstest jetzt hier mal auch bezahlen.
Ja.
Sondern kommt dann, wenn ich mich nicht mehr im Griff habe.
So.
Richtig.
Aber
und dann,
was
und dann,
machen wir
wo,
dann?
Ja, sag mal. Und dann, wo ich sowieso schon dabei bin, dann kann ich jetzt auch alles rausdonnern.
Okay.
Genau.
Das heißt,
so.
Du würdest die Abbiegespur so schnell nehmen, wie es irgendwie möglich ist.
Ja, genau.
Und raus die Abfahrt nehmen.
Sobald ich mich wieder hören kann, wäre ich ganz gut beraten zu sagen, das kennst du noch den Satz? Das besprechen wir, wenn dein Vater nach Hause kommt. Ja, aber erst das sagt ihr bitte nicht. Aber sagen, so, und jetzt, du gehst in dein Zimmer, ich gehe in mein Zimmer, das müssen wir nachher besprechen.
Ja, okay. Oder wenn man wieder kann, also ich kann ganz schnell, wenn ich die Abbiegespur genommen habe, dann komme ich ganz schnell in, oh mein Gott, es tut mir so leid. Und dann kommt es ein bisschen auch aufs Kind an. Es gibt so dieses eine Kind, das darf man dann sofort in den Arm nehmen und sagen, oh Gott, es tut mir so leid. Das war überhaupt nicht cool. Dann gibt es das andere Kind, das dann erstmal drei Türen knallen zwischen einen und sich bringen muss und eine halbe Stunde braucht. Und dann gibt es das Kind, das sich ins Zimmer zurückzieht und wartet, dass du aber möglichst schnell hinterherkommst. So, ne? Also so sind bei uns die Abbiegespuren der Kinder dann auch, ne? Das ist ja, wenn dir das Blech wegfliegt, dann bringst du die ja auch in diesen Zustand, in diesen Alarmzustand.
Also ich sag mal, damit es hilft, ne? Ich bleib mal dabei, lohnt es sich, erstmal bei sich selbst anzukommen.
Mhm.
Oh, das. Oh. Kurz bremsen, sich am Baum festhalten, den Schweiß von der Stirn wischen und dann mal kurz überlegen, was war das denn? Dann, ich sag mal, ich persönlich bin kein großer Fan von den schnellen Entschuldigungen. Weil die häufig nur so drüber gewischt sind und nicht wirklich gereinigt. Und dann ist dieses schnell, ja, es tut mir leid, oh mein Gott, das ist ja alles ganz fürchterlich. Aber dann verpassen wir A, die Eigenwahrnehmung und B, die Lernchance, die da drin steckt. Nämlich, was sagt mir das über mich?
Aber es kommt ja immer auch drauf an, wie klein ist dein Kind?
Ja.
Wie gut kann, ne? So.
Ja.
Also beim Kleinsten
logisch.
Ist es manchmal auch hilfreich, sofort in den Arm zu nehmen. Das drüber nachdenken kann man dann ja auch hinten anstellen.
Total.
Ne?
Also hat was mit dem Alter des Kindes zu tun, absolut. Und trotzdem, glaube ich, ist diese Nachbesprechung von, puh, da siehst du mal auch große Leute, müssen echt was üben. Was habe ich über mich verstanden und werde ich in Zukunft besser erledigen oder mich besser drum kümmern? Und was müssen wir beide offensichtlich viel besser miteinander klären? Denn es scheint so zu sein, dass wir uns da uneinig sind.
Ich finde es auch voll wichtig, an der Stelle nochmal zu unterscheiden zwischen an meinem Ausraster, dass ich hier so, dass mir das Blech weggeflogen ist, daran bin ich schuld, das ist mein Ding, da brauchst du auch gar nicht dich für verantwortlich fühlen. Das andere ist, was ist eigentlich passiert und an welcher Stelle hätten wir beide vielleicht vorher anders abbiegen müssen, damit wir gar nicht dahin kommen, ist eine andere Frage. Aber das zu trennen, ne, ist so wichtig, dass man nicht sagt, ich kenne das nämlich auch, dass dann so Leute sagen so, ja, es tut mir auch leid, aber weißt du, ich wusste auch gar nicht, was so.
Dann shut
das
up.
Ist dieses Aber,
ganz ehrlich,
streicht da alles, was vorher war.
Dann tut es dir nicht leid.
Nein, ganz genau.
Richtig.
Dann ist
du
die
selber
Verantwortung,
schuld.
Genau, die Verantwortung für dieses Blech wegfliegen, die liegt einzig und allein bei dir, Mama,
absolut.
Papa, Punkt.
Absolut.
Ja.
War ganz lustig, wir hatten mal zu Hause eine Situation, da waren wir aber schon eben Jugendliche. Da haben meine Schwester und ich uns mit meiner Mutter gestritten und dann wurden wir des Zimmers verwiesen, was wir auch Türen knallend gemacht haben. Und 5 Minuten später ist meine Mutter mit dem Tablett in die Küche gegangen und hat es vor lauter Wut auf den Fußboden geschmissen und kam dann zu uns rein und sagte, so, das müsst ihr jetzt... Ihr habt mich so wütend gemacht, dass ich das Tablett auf den Fußboden geschmissen habe. Das müsst ihr jetzt wieder aufräumen. Das fand ich so lustig.
So, das einzige Kind, das sowas lustig findet.
Na gut, ich war da auch kein, da war ich schon 14 oder was. Also da kann man das ja auch schon lustig finden. Mhm. Hast du eine Rad ab?
Ja, ja. Ja, aber das ist so eine Verantwortungsverschiebung. Und ich finde das aber ein gutes Beispiel. Ja, total. Weil die Schuld, dass jemand das Backblech oder was es war, mhm, oder so auf den Boden schmeißt, liegt ja nie bei dem, der dich genervt hat. Du hast ja
nicht
deine Grenze irgendwie nicht abgesteckt.
Sagen wir mal, ich gehe immer genau so weit, wie ich kann. Und das Spielfeld hat in dem Fall, haben die Eltern eröffnet. Und es liegt an den Eltern zu sagen, okay, hier ist der Spielfeldrand, und das so früh zu machen, dass ich mich gar nicht erst ins Ausstelle. Mhm. So, also was, liebe Mama, was tust du? Am besten tust du viel, viel, viel Selbstfürsorge vorher, viel Selbstfürsorge nachher. Eine kleine Lerneinheit mit dir und deinem Butschi zu, irgendwas habe ich da noch nicht gerafft oder wir beide haben es noch nicht gerafft. Wie machen wir die Regeln hier klarer? Und wenn dieses Ausrasten so häufig vorkommt oder so doll ist, dass du dich so richtig schrecklich schämst, dann lohnt es sich vielleicht tatsächlich nochmal zu einer Erziehungsberatungsstelle zu gehen. Und also ich für meinen Teil kann dir sagen, ich kenne das gut, dass man sich danach richtig mies fühlt und denkt, Alter, was bin ich für ein Mensch, nicht nur für eine Mutter, oh Gott.
Ja.
Und ich finde das ganz hübsch, dass wenn man mit seinen Kindern darüber spricht, die großes Verständnis für einen haben, weil die ja auch ständig ausrasten. Das sind voll die Ausrasterexperten. Sind die super Ausrasterexperten. Ja. Und mit denen
und oft auch sehr gütig.
Total, die sind so lieb. Und mit denen nochmal zu besprechen, stimmt, es ist absolut menschlich. Alle müssen das noch üben. Und dass du mich so ausrasten lässt, hat was damit zu tun, dass ich mich so sehr um dich bemühe, dass es schon wieder nicht mehr gut ist, ne? Mhm. Also es ist jetzt, ist ja Quatsch, den Kindern zu sagen, hätte ich dich, ich liebe dich so, deswegen bin ich ausgerastet. Das ist ja Unsinn, ne?
Ja, ja.
Aber es ist so wie aus einer schlechten Beziehung. Aber darum geht's nicht. Es geht sagen, guck mal, ich hab dich so lieb, ich versuche es so gut zu machen.
Es ist mir wichtig. Das geht nicht an mir vorbei.
Richtig.
Ja. Wenn es nicht läuft. Ja, richtig. So ist es ja. Eine Sache wollte ich dir nochmal kurz erzählen. Die fand ich irgendwie auch so schön. Das war in einer anderen Folge. Nicht mit dir. Die gibt's ja auch noch.
Kann das sein? Gehst du fremd?
Ja, ich gehe fremd.
Mit vielen,
jeden zweiten Donnerstag gehe ich
fremd. Mit vielen.
Mit vielen. Das ist sehr polygam hier. Aber am Ende bist es doch immer du, vielleicht zurückkommen. Nee, aber das fand ich ganz interessant. Da habe ich auch mit einer Psychologin auch ein bisschen über dieses Thema geredet und die hat gesagt, und das fand ich sehr spannend, dass man manchmal in vorauseilendem Gehorsam einem das Blech wegfliegt, wenn man selbst Erfahrungen in dem Bereich gemacht hat. Ich sag dir kurz ein Beispiel, wenn zum Beispiel man selbst immer Ärger bekommen hat, wenn das Glas umgefallen ist und jetzt fällt dem Kind das Glas um. Dir ist es eigentlich egal als Mutter, weil, also bockt ja eigentlich nicht, ne? Das kommt ja wahrscheinlich auch noch so aus einer Zeit, in der ein Glas umgeschütteter Saft eine finanzielle Katastrophe war, ein zerbrochenes Glas auch und so weiter. So, das heißt, in dem Moment, in dem das passiert, geht dein eigenes Nervensystem hoch, weil du hast ja immer Ärger bekommen und denkst dir so, das Glas ist umgefallen, das gibt Ärger. Und dieser Stress, der in dir aufkommt, der geht dann aufs Kind über und du fängst an, das Kind anzumeckern, weil es ein Glas umgeschüttet hat.
Konditionierung.
So, und das fand ich so spannend nochmal. Also vielleicht nochmal, wenn man sich erwischt, dass man immer wieder bei bestimmten Dingen ausrastet, vielleicht auch einfach nochmal in sich gehen und überlegen, warum eigentlich? Also gibt es dafür einen Jetzt-Grund oder liegt der noch früher so, oder?
Ich habe das ganz viel mit meinen Kindern. Ich habe das mal, dass die mit den Händen Nudeln gegessen haben. Da waren die 2 und 3. Und dann fing ich an zu meckern. Und dann dachte ich, hä? Ist ja meine Mutter.
Ja.
Und ich dachte, wisst ihr was? Entschuldigung, das war ich gerade gar nicht. Ja. Das war Oma Lilly. Und das wurde bei uns so ein geflügeltes Wort, dass wenn ich jetzt rumgemeckert habe, die da eine Idee von hat, bist jetzt du das oder ist das schon wieder Oma Lilly?
Ja. Ja, aber das ist ein Punkt, ne?
Ja, genau. Und ich finde das gar nicht so leicht als Eltern, seinen eigenen Weg zu finden, weil wir natürlich unsere Eltern als Kopiervorlage immer dabei haben. Und immer wieder zu testen, möchte ich das wiederholen oder möchte ich es nicht wiederholen, weil ich auch von meinen Eltern wahnsinnig viele Sachen abgeguckt habe, wo ich ganz froh bin, dass ich sie abgeguckt habe. Und wo man sagen könnte, und das ist jetzt übrigens mit einer Postkarte von Oma Lilly.
Mhm.
Habe ich aber nicht gemacht, habe ich mir ans Revier geheftet.
Ja, aber ich finde, es hilft einem total.
Ja.
Das ist ja wieder dieses kurz bevor, ne, das mir wegfliegt. Warte mal, ich hatte mir doch selbst überlegt, dass ein umgeschmissenes Glas mich wirklich nicht aus der Ruhe bringt. Eher, ne, hilf mit, das wegzumachen und fertig.
So, aber ich möchte doch nochmal sagen, idealerweise bleibt ihr ungefähr zwischen Bauchnabel und Beckenboden. Da seid ihr am besten aufgehoben. Und wirklich nochmal zu überlegen, welchen vielen Ansprüchen müsst ihr nicht nachkommen, beziehungsweise welche vielen Ansprüche habt ihr, die euch so heimlich über euren Bauchnabel hinweg in Halsgegend zerren und die schneller.
Oft sind es nicht die äußeren, sondern die inneren Ansprüche.
Genau.
Ne? Ja.
Genau.
Spannender, spannender Punkt. Ich glaube, das ist eine richtig gute Folge. Also mir hilft die schon und ich glaube, den anderen geht das genauso.
Ich weiß nicht, ich habe einmal geschimpft und dann hat mein Sohn gesagt, Mama, muss mich auch entschuldigen. Er hat gesagt, Mama, du sahst aus wie ein Monster.
Oh.
Das hat mich, da war da keine Ahnung, 5, das hat mich echt lang begleitet, weil ich dachte, das ist ja fürchterlich. Seiner Mutter ins Gesicht zu gucken und ein Monster zu erkennen, das tut mir immer noch echt richtig leid.
Aber man fühlt das ja auch selbst in sich aufsteigen, dieses Monster. Ne?
Total. So. Und ich fand ehrlich gesagt, ja. Also es war zumindest ein Schimpfen, das wir nachbesprechen mussten. Insofern war es, glaube ich, eben...
Du warst ein Monster, Elke. Wir sind alle zwischendurch Monster.
Ja, jetzt kann ich sagen, jetzt sind sie groß und hat mir verziehen. Ich habe ihm auch viel verziehen.
So, aber, nämlich.
Richtig, aber sich auch nochmal klar zu machen, man hat oft diese kleinen Zwackis echt eine Wirkung, solange man eine Wirkung hat. Wenn man nämlich zu oft ausrastet und zu viel ausrastet.
Ja, wenn Kinder nicht mehr reagieren, dann ist ein Warnzeichen, ne? In diesem Sinne. Ich hoffe, eure Kinder reagieren noch, wenn das Blech wegfliegt. Und wir reagieren gerne auf eure Post. Schreibt uns an podcast@eltern.de. Bei uns geht es am nächsten Donnerstag weiter. Infos zu dieser Folge und zu unseren Werbepartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir sagen...
Alles Liebe aus Hamburg!
Yes! Lasst euch das Blech nicht so oft wegfliegen.